Gründen. Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute schon Lösungen für morgen aufzeigen. Heute mit Dr. Julia König von Ehrenmüller.
Dr. Julia König ist Gründerin und Geschäftsführerin des KI-Unternehmens Ehrenmüller GmbH, das individuelle Lösungen mit künstlicher Intelligenz für innovative mittelständische Unternehmen entwickelt. Sie studierte Mathematik an der TU München und École Polytechnique in Frankreich und promovierte in Mathematik an der TU Hamburg. Sie hat mehrere wissenschaftliche Paper in renommierten Fachjournalen veröffentlicht. Nach ihrer Promotion arbeitete sie zunächst als Data Scientist bei Sixt und Bosch, rief die jährliche KI-Konferenz Data Pioneers ins Leben und gründete 2018 in Kempten das Unternehmen Ehrenmüller. Hören wir doch mal rein, was ein Kunde von Ehrenmüller zur Zusammenarbeit sagt.
Mein Name ist Kai Thomas, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Excite GmbH. Wir sind ein PropTech-Startup, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in 2D gezeichneten Grundrisse in BIM-fähige 3D-Daten wandeln und diese dann in der Virtual Reality und Web begehbar und digital bemusterbar machen. Das Besondere ist, dass da echte Hersteller-Datenbanken dahinter liegen. Wir arbeiten mit der Ehrenmüller GmbH seit der ersten Stunde als sehr zuverlässiger Partner zusammen. Julia Ehrenmüller und ihr Team haben genau die Art von Drive, Mindset und Lösungsorientiertheit, die man sich als Gründer von den eigenen Mitarbeitern nur wünscht. Und Spaß macht die Zusammenarbeit auch noch, kann ich in jeder Form bestätigen. Partnerschaftlicher kann man meines Erachtens und auf Augenhöhe nicht besser zusammenarbeiten. Deswegen auch an der Stelle vielen, vielen Dank an die Ehrenmüllers und ihr Team, dass es so super gut alles klappt, beziehungsweise jetzt ja die Königs.
Ja, liebe Frau König, ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute über Sie als Gründerin, aber auch über Ihr Unternehmen Ehrenmüller unterhalten können. Wir haben uns ja schon vor einiger Zeit in Kempten im digitalen Gründerzentrum getroffen und ich war wirklich beeindruckt. Zum einen natürlich beeindruckt von den tollen Räumlichkeiten, die Sie dort hatten, aber viel mehr noch beeindruckt von Ihnen und Ihrem Team. Den Eindruck, den uns Ihr Kunde gerade geschildert hat, den kann ich wirklich nur bestätigen. Heute können wir uns leider nicht so einfach treffen. Corona hat uns da leider auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen sitze ich heute in meinem Büro in Augsburg und Sie in Kempten. Aber wenigstens können wir uns heute per Videokonferenz unterhalten. Aber fangen wir doch nochmal ganz von vorne an. Wie sind Sie denn da hingekommen, wo Sie heute sind? Und was treibt Sie an?
Erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Was mich treibt, ist tatsächlich meine große Leidenschaft für künstliche Intelligenz. Mir macht total viel Spaß, gemeinsam mit meinem Team KI-Projekte umsetzen zu dürfen. Die sind typischerweise inhaltlich total interessant und mathematisch und technisch sehr anspruchsvoll. Und was ich immer als einen ganz, ganz besonderen Moment empfinde, ist, wenn eine KI-Software, die wir entwickelt haben, beim Kunden dann zum ersten Mal tatsächlich im Einsatz ist und man dann ganz unmittelbar die Ergebnisse von der künstlichen Intelligenz spüren und erleben kann. Und das finde ich einfach großartig und macht mir total viel Spaß. Und das ist der Grund dafür, warum ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag aufstehen und uns an unsere Notebooks setzen.
Aha. Jetzt gehe ich mal davon aus, also der Begriff KI ist ja schon also ein großer Begriff und viele können sich da gar nicht so viel vorstellen. Da hängen dann Begriffe damit zusammen, Machine Learning, Deep Learning, für mich, für viele und für mich auch, klingt so ein bisschen, puh, ist mir eine Nummer zu groß. Wie kommt man denn da hin? Also ich kann mich erinnern, Mathe war Ihr Lieblingsfach, da haben wir zumindest eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch Mathe LK gehabt, aber ich hätte mir persönlich zum Beispiel nie vorstellen können, damit was beruflich zu machen, sondern ich habe einfach nur Freude an den Zahlen, am Rechnen, an der Mathematik gehabt. Aber sozusagen so dieser Weg von Mathe zu KI, wie kam das denn?
Das ist total spannend, auch wieder gerade zu hören, dass Sie Mathe total toll fanden, weil es gibt gefühlt immer nur zwei Reaktionen, wenn man sagt, dass man was mit Mathe macht. Das ist entweder, wow, ich war total schlecht immer in Mathe, oder Das ist ja spannend. Ich war auch immer super in Mathe und hatte Mathe-LK. Das sind tatsächlich so die zwei Reaktionen, die man immer hört. Ich glaube, Mathe polarisiert einfach wie kein anderes Fach. Also Mathe war immer meine ganz große Leidenschaft, sodass ich einfach mich entschlossen habe, Mathe zu studieren und bin diesen Weg einfach mal gegangen, weil es mir Spaß macht, schwierige Probleme anzugehen, Lösungen zu finden. Und habe da auch einfach tatsächlich einfach mal begonnen mit dem Studium, ohne groß zu wissen, was ich danach wirklich machen möchte. Und habe dann erst im Laufe des Studiums gemerkt, dass es diesen Bereich künstliche Intelligenz gibt. Und habe gemerkt, dass das ein Bereich ist, wo man Mathematik wirklich einsetzen kann und wo man großen Mehrwert erzielen kann. Und das hat mich einfach fasziniert und deswegen wollte ich das gern machen. Und Sie haben vorhin gefragt, mit den Begriffen, wie dass sie immer so schwierig klingen tatsächlich.
Genau, also es klingt ja so ganz groß und man stellt sich vor, da muss sozusagen ein Riesenrechner dahinter stehen. Und also man stellt sich so großer Rechner in großem Raum vor und der macht dann irgendwie Deep Learning oder irgendwie so. Also so ist meine Vorstellung so ein bisschen. Mir ist klar, so ist es nicht mehr. Aber wie schaut es denn jetzt ganz konkret aus? Also was steckt denn hinter den Begriffen?
Was dahinter steckt ist, also Machine Learning ist ein Teilbereich von künstlicher Intelligenz und Machine Learning bedeutet einfach erstmal nur, dass man mathematische Modelle erstellt, die man mit historischen Daten füttert. Dafür werden tatsächlich große Rechner eingesetzt, die stehen aber meistens jetzt nicht vor Ort, sondern irgendwo in der Cloud. Und diese Modelle lernen dann aus diesen Daten und können dann auf neuen, ungesehenen Daten Vorhersagen treffen beispielsweise. Also wenn man sich das mal ganz konkret vorstellt an dem Beispiel, stellen wir uns mal vor, wir sind ein Eisverkäufer. Und wir wollen gerne vorhersagen oder wissen, wie viel Schokoladeneis wir produzieren müssen, damit wir auch genug haben tagsüber. Und angenommen, wir sind ein totaler KI-Fan und datenaffin und haben über die letzten Jahre akribisch aufgezeichnet, wann wir wie viel Eis verkauft haben, wie das Wetter da war, hat es da geregnet, was waren die Temperaturen. Und wenn wir jetzt wissen wollen, okay, wie viel Schokoladeneis verkaufen wir wohl heute, dann schauen wir, okay, es ist vielleicht Donnerstagnachmittag, vielleicht ein Junitag, regnet leicht, dann können wir in der Vergangenheit schauen, wie viel Kugeln wir da in ähnlichen Konstellationen dann verkauft haben. Und wenn wir fit sind in Excel und ein bisschen Mathe können, dann kriegen wir das dann auch mit viel Aufwand hin, das auszurechnen und kriegen ein Gefühl dafür, wie viel wir verkaufen werden. Und Machine Learning, also diese mathematischen Modelle, machen genau das Gleiche, nur vollkommen automatisiert. Die durchforsten quasi die historischen Daten, sehen Einflussfaktoren, Zusammenhänge und können dann vollautomatisiert diese Prognosen treffen. Und der Vorteil ist einfach, dass man sich da viel Zeit spart und im Zweifel die Prognosen auch genauer sind natürlich, als wenn man die jetzt per Hand in Excel ausrechnet.
Und ich sag mal so, also jetzt, das klingt jetzt mal ganz handhabbar. Also man sieht, das ist ein ganz konkreter Anwendungsfall. Für viele ist es ja so, wenn sie ja KI hören, dann ist ihnen das ein bisschen unheimlich, weil da ist dann irgendwie ein Roboter, der irgendwie Aufgaben übernimmt, die Menschen sonst übernehmen. Also so ein bisschen Mensch-Maschine, ist einem irgendwie nicht so ganz geheuer. Haben Sie da das Gefühl, dass es auch bei den Kunden, die Sie haben, spielt es eine Rolle, dass die erstmal ein bisschen vorsichtig sind bei dem großen Begriff KI? Oder was sagen Sie denen denn, wenn die da vielleicht noch ein bisschen Vorbehalte haben, sage ich mal?
Also tatsächlich sind die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben und arbeiten, sind grundsätzlich von der Einstellung her immer schon relativ offen und innovativ. Weil wir dadurch ja ins Gespräch kommen und dann KI-Projekte quasi umsetzen und entwickeln. Ich glaube, in der Allgemeinheit sind diese Vorbehalte bestimmt da. Und ich glaube, das hat auch einfach was mit Unsicherheit zu tun, wenn man noch nicht genau vielleicht verstanden hat, wie funktioniert KI, was macht KI. Und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, wenn man KI manchmal bisschen wie Magie ansieht oder betrachtet. Also das geht uns tatsächlich auch hin und wieder so. Wir haben zum Beispiel vor kurzem eine KI entwickelt, die auf Videos bestimmte Objekte erkennen soll. Sagen wir einfach mal Stoppschilder zur Einfachheit. Und wir haben dann die KI entwickelt und haben sie dann getestet und dachten uns dann, die KI funktioniert nicht. Die sagt auf manchen Videos, das seien Stoppschilder, obwohl wir keine sehen. Und dann haben wir wirklich reingezoomt und haben dann ganz, ganz klein im Nebel Stoppschilder auch gesehen als Menschen. Und das sind dann schon Momente, wo wir dann auch mit großen Augen vor unseren Notebooks stehen und fasziniert davon sind, was KI alles kann und leistet. Das ist uns zwar bewusst, weil wir die Theorie dahinter kennen, aber wenn man das als Mensch sieht, dann wirkt es trotzdem immer wieder ein bisschen wie Magie, wenn die KI einfach dann doch besser ist als man selbst. Und deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, dass manche dann vielleicht Vorbehalte haben oder das ein bisschen einfach wie Magie ansehen.
Ja, Sie haben ja angefangen erst als Solo-Selbstständige, als Data Scientist. Also was war sozusagen Ihre Aufgabe da und wie kamen Sie dann dahin, also wie kam der Wunsch auf, auch wirklich ein Unternehmen zu gründen, nicht mehr allein zu arbeiten, sondern ein Team aufzubauen?
Genau, also ich habe hauptberuflich als Data Scientist gearbeitet und dann angefangen, nebenberuflich sozusagen dasselbe zu machen. Also habe für andere Unternehmen Daten analysiert und KI-Modelle entwickelt und habe dann einfach gesehen, dass der Bedarf sehr groß ist in diesem Bereich. Und ich wollte eigentlich schon sehr, sehr lange ein eigenes Unternehmen gründen und dann hat das gut zusammengepasst. Also einerseits die Tatsache, dass ich erkannt habe, dass da ein großer Bedarf ist und dass das, was mir Spaß macht, tatsächlich gebraucht wird. Und eben das Zweite, dass ich gerne ein Unternehmen gründen wollte, aufbauen wollte. Und dann kam das eine zum anderen und dann habe ich mich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und das einfach auszuprobieren. Das war vor 2,5 Jahren. Und habe dann erstmal meinen Job gekündigt, habe dann auch erstmal als Freiberuflerin weitergearbeitet und dann nach ein paar Monaten die GmbH gegründet.
Und was war so die größte Herausforderung auf dem Weg? Also zum Beispiel jetzt die GmbH, das ist ja auch gleich mal Startkapital. Haben Sie das selber finanziert? Hatten Sie schon irgendwie familiär jemand, der Sie unterstützt hat? Wie lief das denn?
Genau, das Startkapital kam von mir selbst und das Unternehmen war auch tatsächlich zu jeder Zeit selbst von innen raus finanziert. Das hat deswegen gut funktioniert, weil ich zunächst, also bevor ich die GmbH gegründet habe, ja schon freiberuflich tätig war, also Einnahmen hatte und dann auch zum Start der GmbH schon Aufträge hatte. Das heißt, es waren einfach von Anfang an Einnahmen da. Die GmbH zu gründen war trotzdem eine Herausforderung für mich, weil ich ja einen mathematischen Hintergrund habe und ich musste mich dann erstmal in diese ganzen wirtschaftlichen Themen einarbeiten. Welche Rechtsform gibt es überhaupt? Wie funktioniert eine Gründung? Worauf muss man achten? Welche Verantwortung und welche Pflichten hat man dann, wenn man eine GmbH hat? Das waren alles Dinge, die komplett neu für mich waren und wo ich mich erst einarbeiten musste. Das war tatsächlich eine Herausforderung. Ich hatte da das Glück, dass ich Teil von Algo Digital sein konnte. Das ist ein Gründerzentrum in Kempten. Und die haben mir da einfach auch total viel geholfen. Und das war eine wertvolle Unterstützung auf jeden Fall in der Gründung, sodass das dann gut verlaufen ist.
Das wäre jetzt auch genau meine nächste Frage nämlich gewesen. Sie haben ja in Kempten gegründet. Jetzt ist Kempten ja nicht bekannt als der Hotspot für Gründerinnen und Gründer. Warum ist es Kempten geworden? Sie haben schon gesagt, es gibt dort das digitale Gründerzentrum, aber auch alleine die Entscheidung jetzt, sage ich mal, fürs Allgäu. Wie kam das?
Also die Entscheidung für das Allgäu war eine persönliche Entscheidung tatsächlich. Also ich bin aus privaten Gründen nach Kempten gezogen, war vorher in München und Hamburg und bin in Österreich aufgewachsen. Und mein Mann kommt ursprünglich aus dem Allgäu und hat dann vor 3,5 Jahren, 4 Jahren eine Stelle entdeckt im Allgäu, die ihm wahnsinnig gut gefallen hat und auf die er sich dann beworben hat. Und das war der Grund, warum wir ins Allgäu gezogen sind. Also hat erstmal tatsächlich nichts mit der Gründung zu tun. Ich bin aber sehr, sehr froh, im Allgäu gelandet zu sein, fühle mich hier total wohl und finde es auch einen sehr guten Platz, tatsächlich ein Unternehmen zu gründen. Vor allem ein Unternehmen, das so ausgerichtet ist wie unseres. Unsere Zielgruppe sind ja mittelständische Unternehmen und das Allgäu ist tatsächlich wirtschaftlich sehr stark. Das würde man als Urlauber jetzt vielleicht gar nicht vermuten, wenn man die Region als Urlaubsregion kennt. Aber im Allgäu und rund um das Allgäu gibt es viele mittelständische Unternehmen, viele Hidden Champions. Und das ist natürlich auch super, super passend und super geeignet für uns.
Wenn Sie jetzt schon sagen, da sind viele mittelständische Unternehmen, können Sie da mal ein paar Beispiele sagen von Ihren Kunden, was die genau machen und wie auch der Kontakt zustande gekommen ist? Ist das tatsächlich über das Netzwerk Allgäu Digital entstanden oder haben Sie die auch angesprochen, weil Sie gesagt haben, okay, das ist ein handwerklicher Betrieb, da haben wir eine tolle Lösung, oder wie findet denn dieser Austausch statt?
Also die meisten Kunden von uns kommen aus dem Maschinenbau beispielsweise, Lebensmittelproduktion ist auch ganz stark im Allgäu. Und die meisten Kunden haben wir tatsächlich über das Netzwerk Allgäu Digital oder über Veranstaltungen kennengelernt, wo wir Vorträge gehalten haben. Das heißt, die sind dann nach den Vorträgen auf uns zugekommen, wir sind ins Gespräch gekommen und dadurch sind die Kontakte dann entstanden. Das Netzwerk ist da auf jeden Fall extrem wichtig für uns gewesen, weil wir ansonsten wahrscheinlich uns schwer getan hätten, erstmal Unternehmen, mögliche Kunden kennenzulernen. Das war schon extrem gut, dass Allgäu Digital einfach ein großes Netzwerk an Unternehmen hat, Veranstaltungen hat, wo man dann auch viele kennenlernen kann.
Wie ist es jetzt unter Corona-Bedingungen? Ich meine, die Veranstaltungen fallen ja weg. Trotzdem, was hat das für Auswirkungen? Wachsen Sie weiter? Haben Sie weiterhin großes Interesse bei den Kunden oder ist es eher schwieriger geworden jetzt in der Situation?
Also wie schon gesagt, wir haben tatsächlich die allermeisten Kunden über Veranstaltungen kennengelernt und die gibt's jetzt einfach nicht mehr so in der Form, wie es sie gab, sodass dieser, sage ich mal, Kanal komplett weggefallen ist, über den wir Unternehmen kennenlernen und Kontakte knüpfen können. Wir haben jetzt profitiert davon, dass unsere Bestandskunden uns empfohlen haben an andere Unternehmen. Das heißt, wir hatten einfach schon Glück, dass wir vor Corona eine gewisse Zeit bestanden haben und schon Projekte umgesetzt haben, dass man uns quasi in der Region schon kennt und man uns da weiterempfiehlt. Auch kommen die ein oder anderen Interessenten über einfach Internetsuche tatsächlich auf uns und werden auf uns aufmerksam. Aber wir vermissen schon diese persönlichen Kontakte, diese Veranstaltungen, Messen, Konferenzen sehr und hoffen, dass es das bald wieder gibt. Und zu Ihrer Frage, ob wir weiter wachsen, ja, also das läuft tatsächlich sehr gut. Wir sind jetzt nach 2,5 Jahren 9 Personen, ab März dann zu 10. Die Nachfrage steigt weiter und da können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass wir auch in der Corona-Zeit immer ganz gut ausgelastet sind.
Das schließt jetzt gleich meine nächste Frage an. Ich kann mir vorstellen, Fachkräfte zu finden für diesen doch sehr speziellen Bereich im Allgäu ist gar nicht so leicht. Also wir hören immer, in München ist es schon schwierig, irgendwie ITler zu finden. Wie ist es bei Ihnen gewesen? Haben Sie sich leicht getan, Ihr Personal zu finden? Waren die vielleicht sogar begeistert, dass Sie im Allgäu arbeiten können mit der Qualifikation? Das kann ja auch sein. Also wie ist es denn gelaufen?
Also es ist genau das Letztere tatsächlich, ja. Also wir kriegen wirklich viele Bewerbungen von top-qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern. Das liegt, also ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Einer der Gründe ist, dass das Allgäu einfach so eine tolle Region ist und viele nach ihrem Studium gerne wieder zurück ins Allgäu ziehen wollen oder überhaupt ins Allgäu ziehen wollen, wenn sie das Allgäu als Urlaubsregion kennengelernt haben. Und dann freuen sie sich, dass es so eine Aufgabe hier gibt, die für sie passt. Das ist, glaube ich, schon ein wahnsinnig großer Vorteil von diesem Standort. Und Deswegen können wir uns wirklich nicht beschweren, was Bewerbungen angeht. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, das ist eins der schwierigsten Dinge, die ich machen muss, Bewerber und Bewerberinnen anzurufen und ihnen abzusagen, obwohl sie richtig gut passen würden. Aber das liegt einfach daran, dass wir organisch wachsen, noch relativ klein sind und jede Einstellung bedeutet auch eine Investition für uns, sodass wir da tatsächlich dann Leuten absagen müssen, die eigentlich super passen würden. Und das fällt mir auch wirklich immer schwer und ist immer eine große Überwindung.
Ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt nochmal ganz konkret zu Ihren Kunden. Können Sie mal nochmal einen Betrieb, der so ganz, also typisch ist für das, was Sie machen, also sagen, und wie läuft dann so ein Projekt ab? Wie schaut man da drauf? Ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da ging es, glaube ich, auch so ein bisschen um Nahrungsmittelverschwendung, die vermieden werden soll durch die KI. Also das fand ich total spannend, weil ja vielleicht mal ich als Grüne natürlich immer so auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit von dem Geschäftsmodell gefällt mir natürlich sehr gut. Vielleicht können Sie da nochmal erzählen.
Also einer unserer Kunden ist beispielsweise ein Lebensmittelproduzent. Das ist auch ganz spannend zu sehen, weil die haben als quasi Handwerksbetrieb gestartet vor ein paar Jahrzehnten und haben sich dann langsam zu einem jetzt bald Hightech-Unternehmen weiterentwickelt. Sie haben angefangen, vor einigen Jahren Daten aufzuzeichnen und sind dann mit dem Wunsch auf uns zugekommen, diese Daten zu nutzen, um ihre Produktion besser zu steuern. Also sie wollten gerne wissen, ähnlich wie mit dem Eisverkäufer, was wir vorhin schon hatten, wie viel müssen sie produzieren, damit sie dann den Bedarf tatsächlich decken. Wenn sie zu viel produzieren, dann muss wirklich Ware weggeworfen werden. Das ist wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll. Und wenn sie zu wenig produzieren, dann entgehen ihnen einfach Gewinne. Die Lieferanten finden das natürlich nicht gut, wenn sie nicht die Ware bekommen, die sie gerne hätten, die Abnehmer. Deswegen haben wir angefangen mit einem sogenannten Proof of Concept, wo wir unsere Daten angeschaut haben, erste Modelle entwickelt haben und einfach gezeigt haben, okay, man kann mit KI vorhersagen, wie viel Lebensmittel sie produzieren müssen, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Der schwankt total, was die Saisonalität betrifft, was das Wetter betrifft. Wenn Sie Sonderangebote haben, beispielsweise in den Supermärkten, dann hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, wie viel Sie produzieren müssen. Und nach diesem Proof of Concept hat man gesehen, okay, man kann mit diesen KI-Modellen sehr gut diese Vorhersagen treffen. Und dann ist der nächste Schritt, und das ist sehr, sehr typisch in unseren Projekten, dass wir in einem zweiten Schritt in eine Prototypphase übergehen, wo wir für einen kleinen Bereich die Modelle, die wir entwickelt haben, im Live-Betrieb dann schon mal testen. Das heißt, für diesen speziellen Fall haben wir dann für, ich glaube, es waren 20 oder 25 Artikel, diese Modelle im Live-Betrieb ausgerollt und getestet. Und man hat dann gesehen, okay, die Produktionsplanung wird dadurch besser aufgrund von diesen Prognosen. Und man hat einfach weniger Verschwendung schlussendlich und kann zielgerichteter produzieren. Und die dritte Phase in Projekten ist dann immer die sogenannte Operationalisierungsphase. Das heißt, wir haben den Prototypen im Live-Betrieb getestet und gehen dann über, den auszuweiten auf das komplette Produktsortiment beispielsweise. Und rollen das Ganze dann aus und integrieren das dann in die IT-Infrastruktur, machen noch ein Monitoring-Dashboard, sodass es dann tatsächlich einfach läuft und fertig umgesetzt ist.
Und also ich denke mal, jetzt macht ja für Unternehmen dann Sinn, wenn sie, sag ich mal, durch die KI, Ressourcen einsparen in irgendeiner Form und sozusagen das dann gegengerechnet mit dem, was sie für den Auftrag an Sie sozusagen ausgeben, dass das sozusagen sich zumindest in der Waage hält, aber langfristig sich rentiert. Wie ist das so von der, also Zeitschiene, wenn man da anfängt bei Ihnen, wie lange dauert das, bis sich das dann auch sozusagen amortisiert hat für jemanden? Also wenn ich jetzt dran denke, so ein Mittelständler, der überlegt ja, setze ich jetzt auf dieses Pferd, mache ich da jetzt was, der wird wahrscheinlich ja auch ökonomische Erwägungen haben dahinter.
Das ist richtig, genau. Und es ist wirklich schwierig, das genau zu beantworten, weil das sehr stark von dem tatsächlichen Anwendungsfall abhängt und von den Daten abhängt, wie viel man rausholen kann. Deswegen bietet sich es auch an, so eine erste kleine Proof-of-Concept-Phase zu machen, wo man wirklich dann auch berechnet, okay, wie viel besser kann ich denn tatsächlich planen, wie viel kann ich mir einsparen. Die eine Sache ist, wie viel kann ich mir einsparen? Da ist es so, dass unsere Prognosen teilweise, das kommt auf den Anwendungsfall an, aber bis zu 20% besser sind als die manuellen Prognosen, die bisher gemacht wurden. Das andere ist, man spart sich unfassbar viel Zeit, weil man gewisse Prozesse automatisiert. Das muss man auch berücksichtigen. Es ist genau deswegen schwierig für mich zu sagen, in welchem Zeitraum sich das amortisiert. Das kommt immer drauf an, aber es ist eher ein Jahr als 10 Jahre, wenn ich das mal ganz grob sage, genau.
Und haben Sie auch schon erlebt, dass wenn Sie dann gekommen sind in das Unternehmen, dass dann so die Sorge war, jetzt kommen die mit KI und dann fallen Jobs weg bei uns? Also war das schon mal ein Thema, weil das ja in der Öffentlichkeit ist ja sozusagen KI so der Inbegriff von der Jobkiller irgendwie.
Das stimmt. Also durch KI werden auf jeden Fall Jobs wegfallen, die jetzt aktuell noch ganz natürlich sind. Wir haben das aber bisher noch nicht erlebt. Wir haben es schon erlebt, dass Unternehmer und Unternehmerinnen Sorge hatten, dass ihre Mitarbeiter es vielleicht ablehnen, dass KI eingeführt wird, weil sie Angst um ihre Jobs haben. Also um da ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben für ein Großhandelsunternehmen mit 15 Mitarbeitern eine KI entwickelt, die automatisiert auch Vorhersagen für Absätze macht und den Einkauf sozusagen steuert und verbessert und optimiert. Und der Geschäftsführer hatte wirklich Sorge, dass die Mitarbeiter im Einkauf sich weigern, die KI einzuführen, zu benutzen, weil sie Angst um ihre Jobs haben. Hatte schlaflose Nächte, hat in den Gesprächen mit uns das immer wieder erwähnt. Okay, er muss das ihnen noch sagen, er hat es noch nicht gesagt, er hat Sorge. Und bei einem unserer Termine kam er dann und hat gesagt, so, jetzt habe ich es durchgezogen. Ich habe mit den Mitarbeitern im Einkauf gesprochen. Und die Reaktion war total überraschend, denn sie sind freudestrahlend in Lachen ausgebrochen und haben sich einfach total gefreut, weil sie diesen Job der Vorhersagen, wie oft wird dieser Artikel wohl gekauft werden, den haben die auch nicht gemocht. Also das war einfach eine Aufgabe, die hat sie einfach genervt und sie waren froh, dass sie das nicht mehr machen mussten. Und sie haben grundsätzlich so viel Arbeit, die spannender ist, die sie dann machen konnten und waren dann ganz froh, dass die sozusagen langweiligen, nervigen Tätigkeiten für sie durch die KI wegfallen. Also das war so ein Moment, der nochmal gezeigt hat, dass KI jetzt nicht Jobs unbedingt killt, sondern uns befreit von nervigen Aufgaben, die wir gar nicht machen wollen und uns mehr Zeit und Möglichkeiten gibt, kreativ zu werden und Aufgaben zu machen, die uns vielleicht mehr Spaß machen.
Ja, das finde ich ein ganz tolles Beispiel, weil da diesen Vorbehalten sind wir natürlich auch immer so ein bisschen ausgesetzt und versuchen auch gute Argumente zu finden, warum es eben gut ist, da weiterzuarbeiten. Vielleicht jetzt nochmal zu dem grundsätzlichen Thema Digitalisierung. Wir haben ja Corona erlebt, was als Treiber wirklich gewirkt hat in ganz vielen Bereichen. Sehen Sie das auch in Ihrem Branchenbereich, dass da nochmal ein Schub passiert ist durch Corona?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass Corona erstmal gezeigt hat, dass wir in Deutschland nicht gut dastehen, was Digitalisierung angeht. Wenn man mal an die Faxgeräte denkt beispielsweise. Und auch wir mussten mit Internetproblemen kämpfen, als wir ins Homeoffice gezogen sind. Das kennen wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir teilweise in Kundengesprächen wirklich schlechte Verbindungen hatten. Und wir haben auch mal eine Schulung gehalten, wo die Teilnehmer dann nur jedes fünfte Wort verstanden haben, was sehr unprofessionell gewirkt hat natürlich und sehr unangenehm war für alle. Das heißt, Corona hat meiner Meinung nach erstmal offengelegt, wie schlecht wir dastehen in Deutschland, was Digitalisierung betrifft. Das kann man auch erkennen, wenn man sich Rankings ansieht in der EU, wo man sieht, dass Deutschland irgendwie nur auf Platz 12 ist, also im absoluten Mittelfeld, was Digitalisierung betrifft. Übrigens, was öffentliche Verwaltung betrifft, ist es noch schlechter. Das ist Deutschland auf Platz 21. Also da ist auf jeden Fall große Luft nach oben. Wo natürlich was vorwärts gegangen ist, war der Einsatz von Videokonferenzsystemen, Chatprogrammen, so dass man einfach physisch getrennt gut zusammenarbeiten konnte. Da hat es wirklich einen Boost gegeben. Das ist auch gut und war auch überfällig meiner Meinung nach. Man darf aber diese Art von Digitalisierung jetzt nicht mit digitaler Innovationskraft verwechseln, denn wir sind Kunde von amerikanischen Firmen, die diese Videokonferenzsysteme entwickelt haben. Das heißt, wir bezahlen denen Geld, wir bezahlen mit unseren Daten, dass wir diese Systeme nutzen können. Viel besser wäre es ja, wenn wir selbst diese Programme, Systeme in Deutschland entwickeln würden. Und ich glaube, da verwechselt man sehr oft auch Digitalisierung und digitale Innovation.
Ja, das ist auch meine Erfahrung aus der Zeit, dass wir tatsächlich das Corona da wie ein Brennglas die Probleme, die wir schon immer hatten, irgendwie nochmal hervorgehoben hat. Im Bereich Digitalisierung, aber natürlich im Schulbereich auch ganz krass im Gesundheitsbereich. Wenn wir jetzt nochmal, Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, da ist Deutschland nicht so gut. Bayern ist natürlich Teil von Deutschland. Wie würden Sie denn jetzt Bayern wahrnehmen im Bereich Digitalisierung, aber auch, wie ist so die Förderstruktur in Bayern? Sie haben schon gesagt, Sie haben alles aus sich selbst heraus finanziert von Anfang an, aber wie sehen Sie denn da die bayerische Rolle? Wir haben dieses Gründerland Bayern, wo ja auch, sage ich mal, das Zentrum in Kempten dann auch mit drunter hängt. Was würden Sie noch verbessern? Wo sagen Sie, läuft es eigentlich schon ganz gut?
Also wir sind als Dienstleistungsunternehmen tatsächlich durch alle Raster gefallen, was Förderungen für Startups betrifft. Das ist erstmal so und ist auch okay. Wovon wir profitieren, sind Förderungen für unsere Kunden. Also dass kleine mittelständische Unternehmen Förderungen bekommen, wenn sie KI einsetzen. Da profitieren wir ja dann auch indirekt davon. Und da gibt es eine Förderung, die wirklich heraussticht in Bayern, das ist der Digitalbonus. Mit dem Digitalbonus können kleine und mittelständische Unternehmen Innovationsprojekte fördern lassen, kriegen dann bis zu der Hälfte der Ausgaben ersetzt. Und das ist wirklich eine Förderung, die relativ unbürokratisch zu beantragen ist und sehr, sehr gut funktioniert. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber, dass es diese Förderung in Bayern gibt. Darüber hinaus bin ich nicht ganz so zufrieden, was die Förderungen betrifft. Es gibt zum Beispiel die Förderung Go Digital. Dafür muss man als Beratungsunternehmen drei oder vier Jahresabschlüsse vorlegen. Das ist für ein Startup natürlich nicht möglich, weil da muss man erstmal 4, 5, 6 Jahre überhaupt bestehen, damit man diese eine Voraussetzung erfüllt. Und auch andere Förderungen für mittelständische Unternehmen wie ZIM beispielsweise, und da gibt es ja ganz, ganz viele, sind meiner Meinung nach auch nicht besonders geeignet aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass man muss ja ein Jahr vorher diesen Antrag stellen und dann schon sehr detailliert für die darauffolgenden 3 Jahren Projektplan vorlegen. Und das ist meiner Meinung nach für künstliche Intelligenz nicht besonders sinnvoll, weil sich da so viel tut in dieser Zeit und es gut möglich ist, dass in 2 Jahren das, was man da reingeschrieben hat, schon überholt ist, weil einfach sehr viel in der Forschung und Entwicklung passiert. Und das andere ist einfach, dass für uns oder für Startups das auch nicht besonders geeignet ist. Man braucht einfach einen langen Atem, wenn man 4 Jahre im Voraus diese Projekte plant und dann Förderungen dafür bekommt. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch viel Potenzial, um da noch die Förderungen auszubauen in diesem Bereich.
Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Vielleicht kommen wir noch so ganz zum Schluss, so eine Zukunftsperspektive. Wie blicken Sie denn jetzt in das Jahr? Wir sind dann noch relativ am Anfang. Wie sehen Sie die Zukunft und wo sehen Sie sich so in, sag jetzt mal, 2-3 Jahren?
Also wir wollen weiter wachsen. Der Bedarf ist groß an künstlicher Intelligenz und wir sind motiviert und engagiert und wollen viele KI-Projekte umsetzen und weiter wachsen. KI wird immer wichtiger werden und ich glaube, Unternehmen werden es in Zukunft einfach schwer haben auf dem Markt, wenn sie nicht auf KI setzen, nämlich dann, wenn die Wettbewerber KI einsetzen und dadurch effizienter wirtschaften und attraktivere Produkte anbieten. So dass ich, was unsere Firma betrifft, ich optimistisch tatsächlich in die Zukunft blicke. Jetzt ist Corona einfach das Thema Nummer eins und da hoffe ich tatsächlich, dass wir Corona gut in den Griff bekommen, die Pandemie gut in den Griff bekommen, so dass auch die Zusammenarbeit mit Kunden untereinander angenehmer und schöner wieder wird, weil man sich wieder persönlich treffen kann, sehen kann, auf Veranstaltungen gehen kann. Das ist so meine große Hoffnung für das Ende des Jahres.
Ja, da haben wir eine gemeinsame Hoffnung, weil natürlich auch die Arbeit, die ich mache, sehr stark davon abhängt, dass man sich mit Leuten unterhält, dass man sich trifft. Ich meine, man kann das so machen, wie wir es heute gemacht haben, dass wir uns digital zusammenschalten. Aber natürlich lebt es auch davon, dass Menschen sich treffen. Und zum Abschluss, für mich war es wieder sehr spannend, mit Ihnen zu reden. Ich habe nochmal viel mitgenommen. Ich sehe wieder das Thema Digitalisierung. Das kann man gar nicht hoch genug auf die Agenda setzen, was die Infrastruktur anbelangt, zum einen, aber natürlich auch, wie dann die Arbeit konkret in der Verwaltung passiert, nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit. Und ich finde einfach Ihr Unternehmen so ein tolles Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen einem Startup und dem Mittelstand. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was für uns hier in Bayern auch ein ganz großes Plus ist, dass wir eben diesen starken Mittelstand haben und eben diese Vernetzung von jungen, innovativen Unternehmen da. Ich glaube, das ist eigentlich die Zukunft, auf die wir setzen sollten. Und das Gründen außerhalb von der Metropole München auch super möglich ist, zeigen Sie auch. Insofern ganz viele Punkte, die auch wir Grüne nach vorne stellen, erfüllen Sie schon. Und insofern finde ich das immer ganz toll, wenn wir uns austauschen. Herzlichen Dank für die Zeit. Alles Gute für die Zukunft, für das kommende Jahr und vielen Dank nochmal.
Ebenfalls vielen Dank.